NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Torben Kessler liest den dritten von 14 Auszügen aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist die stille Insel Amrum auch nicht mehr friedlich. Es gibt wenig zu essen, Flüchtlinge kommen an, es herrschen Angst und Misstrauen. Der 10-jährige Nanning hat seiner Mutter, die glühende Nationalsozialistin ist, Tessas Satz, dann ist Hitler sein Scheißkrieg zu Ende, weiter erzählt, weil er Angst um seinen Vater hat. Er ahnt nicht, was er damit auslöst. Seine Mutter verpetzt Tessa daraufhin umgehend wegen Wehrkraftzersetzung beim Arzt Dr. Schneider, dem Obernazi. Der passt daraufhin das Fuhrwerk von Tessa und den Jungen auf dem Rückweg vom Acker ab und es gibt eine unangenehme Begegnung. Auf Wehrkraftzersetzung steht die Todesstrafe. Aber Tessa wird wegen ihrer Kartoffeln gebraucht. Sie wirft daraufhin Nanning voller Zorn vom Fuhrwerk.
Ohnmächtig starrte Nanning lange vor sich hin, immer erst blinzelnd, wenn ihm die Augen bereits anfingen zu brennen. Eigentlich sollte er an diesem Tag ein Stück Butter kriegen, das er mit nach Hause bringen konnte. Das hatte er Tante Ena und seiner Mutter gestern noch versprochen. Vor allem der Mutter, die doch unbedingt bei Kräften bleiben musste. Er würde nicht nur ohne Butter heimkehren, begriff Nanning wie in einem Rieseln, das in nur kurzer Zeit zu einem ganzen Erdrutsch anwuchs. Es würde auch keine Milch geben und kein Hühnerfutter. Bekamen die Hühner nichts mehr zu picken, würden sie aufhören, Eier zu legen. Zudem würden sie immer magerer werden, sodass es sich am Ende nicht einmal mehr lohnen würde, sie zu schlachten, denn niemand würde von ihnen mehr satt werden. Und trotzdem müssten sie sie schlachten und essen. Als nächstes wären die Kaninchen dran, die eigentlich für den Winter vorgesehen waren. So aber würden sie nicht einmal annähernd bis dahin reichen. Als letzter Ausweg bliebe danach nur noch das Schwein, bis auch dessen Fleisch aufgebraucht und am Ende rein gar nichts mehr zum Essen über wäre und es der Mutter furchtbar schlecht gehen würde und Nannings Geschwister schwächer und schwächer würden und Tante Ena verhungern würde, weil sie ihrer Schwester den letzten Bissen überlassen würde. Der Wind, der die Jacke an seine Schultern drückte, und der Ruf des Kiebitzes, von demselben Wind herangetragen, waren es, die Nanning aus seiner Starre befreiten. Nein, er konnte auf gar keinen Fall mit leeren Händen nach Hause kommen. Er schulterte den Sack und ging los. Hatte er auf dem Geestrücken noch das Schrillen eines rüttelnden Turmfalken vernommen, dazu die Feldlerche und das Pfeifen des Steinschmetzers, so erfüllte unten in den ans Wattenmeer angrenzenden Salzwiesen das Geschrei von Austernfischern und Rotschenkeln die Luft. Nanning blieb stehen und spitzte die Ohren. Da war es wieder, das charakteristische Kiwit, Kiwit des Kiebitzes. Er übersprang ein schmales Fleet, eines der dort grasenden Rinder sah ihn gleichgültig an, kaute weiter und senkte den Kopf ins Gras. Eine Zeit lang saß Nanning inmitten des Viehs, rupfte Gräser, Kraut und Blüten für den Futtersack und sah gedankenverloren den Schwalben zu, wie sie zwischen den Rindern umherjagten. Dann hörte er es wieder, über dem Zirpen der Schwalben. Kiwit, kiwit! Er sprang auf und entfernte sich von den Kühen, ging weiter in die Wiese hinein. Etwas brauste über ihn hinweg, schwarz geflügelt, weiße Unterseite. Ein Kiebitz, der sich immer wieder aus seinem Taumelflug heraus auf Nanning stürzte, Scheinangriffe auf ihn flog. Nanning wusste genau, dass er von dem taubengroßen Vogel nichts befürchten musste. Das hatte er von Hermann gelernt, der ihm vor langer Zeit gezeigt hatte, worauf man achten musste, um ein Kiebitznest zu finden. Hermann wiederum hatte das von Opa Arjan gelernt. Gebückt wartete Nanning durch die Wiese und hielt nach Lücken im Bewuchs Ausschau. Ein Anzeichen für die Nestmulde eines Kiebitzpaares. Als er sich einer kleinen Kolonie weiß blühenden Löffelkrauts näherte, bekam er das Gefühl, die Sturzflüge des in der Luft umhergaukelnden Vogels nähmen zu. Er fand das Nest halb verdeckt von den fleischigen Blättern und nahm das erste der vier spitz zulaufenden Eier heraus. Es strahlte eine Restwärme aus. Vater oder Mutter Kiebitz mussten vor nicht allzu langer Zeit noch darauf gesessen und gebrütet haben. Nanning zögerte. Er war an die Wärme erinnert, die der Bauch seiner Mutter ausgestrahlt hatte, indem sein kleinstes Geschwisterchen die nötige Kraft sammelte, um auf die Welt zu kommen. Doch damit es das auch schaffte, brauchte die Mutter Eiweiß, wie Tante Ena immer wieder betonte. Nanning sah auf, das Ei in der Hand, und entschuldigte sich beim Kiebitz, unsicher, ob er die Worte aussprach oder nur dachte. Er versprach dem Vogel, wenn er ein zweites Gelege in die Mulde legen würde, lasse er Nanning diese neuen Eier in Ruhe. Dann nahm er die anderen drei gefleckten Eier auf und schritt weiter gebückt die Wiese ab. Ein Kiebitz tippelte keine 2 Meter von ihm entfernt auf eine lichtere Stelle hinaus. Sein linker Flügel war unnatürlich abgespreizt, die Federn standen ab, als hätte jemand oder etwas versucht, sie auszureißen. Nanning schoss vor und ließ den Sack auf den Vogel niedersausen. Dann zog er den flügellahmen Kiebitz drunter hervor und legte die andere Hand um den dünnen schwarzen Hals. Er hatte das dutzende Male gesehen, ob bei Wildvögeln oder Hofhühnern, ein rasantes Kreisen der Hand und es wäre vorbei. Aber Nanning stand nur weiter da, hielt den Kiebitz in Händen und blickte in dessen blinzelnde Knopfaugen. Er hing so schlaff in Nannings Griff, dass man hätte meinen können, er habe sich bereits in sein Schicksal ergeben. Nanning dachte an Hermann, der von Opa Arjan wusste, wie man Wildkarnickel fing, an Sam Gangsters, der regelmäßig auf Seehundjagd ging, und ganz vage, eher einer Ahnung gleichend, dachte er an Generationen von Amrummern und Amrummerinnen, die, um zu überleben, Tiere züchteten, schlachteten, jagten und erlegten. Die Porträts der Kapitäne, seiner Vorfahren in der guten Stube erschienen ihm. Seine Familiengeschichte mütterlicherseits war gespickt mit erfolgreichen Amrummer Walfängern. Wale waren riesige Tiere aus der See. Ein Kiebitz dagegen war geradezu verschwindend winzig, dachte er und betrachtete den Vogel mit zusammengebissenen Zähnen. Und Nannings Vater? Was würde Nannings Vater sagen, wenn er zurückkehrte und sein ältester Sohn nicht alles getan hatte, um für die Familie zu sorgen? Nicht alles getan hatte, damit die Mutter bei Kräften blieb. Tut mir leid, aber Mutter braucht nun mal was Fleisch. Für ihren Bauch. Nanning nahm sich zusammen, holte Luft und überraschte sich selbst, damit dem Vogel mit einer ruppigen Art von Rührbewegung das Genick zu brechen, noch bevor er die Luft wieder ausgepustet hatte. Dann hob er den Vogel etwas an. Er schien wenig verändert. Noch immer hing er schlaff in Nannings Hand. Seine Augen waren weiterhin geöffnet. Nur blinzeln, das tat er nicht mehr. Zu Hause angekommen, legte er den toten Kiebitz auf den Küchentisch. Macker, der wieder halb auf dem Tisch hing, richtete sich auf und stieß ein verwundertes Geräusch aus. »Damit es nicht immer dasselbe ist.« Tante Ena drehte sich vom Herd um. »Ein Kiebitz!« »Vater sagt immer, für Kiebitz würde er sogar Wachteln stehen lassen. Und«, Nannings Hände spürten sachte im Sack mit dem Grünzeug herum, »Kiebitz-Eier sind besser als Kaviar«, sagt er auch. Er legte die Handvoll Kiebitzeier weit genug von seinem Bruder entfernt auf den Tisch, falls dieser auf dumme Gedanken kam. »Und keine Butter?« fragte die Mutter. »Wenn ich Kiebitze fang, kann ich keine Butter kriegen.« »Und das entscheidest du?« bohrte sie weiter. Vor Nanning erschien eine Greifzange in der Hand Enas. Sie schnappte sich den Kiebitz, hob ihn über Nanning hinweg und tauchte ihn in einen Topf kochenden Wassers auf dem Herd. »Weißt du, was Kaviar ist?« »Nee, aber Vater sagt das immer.« Ena öffnete die Sitztruhe am Ende des Tisches, holte eine Blechschüssel heraus und stellte sie direkt vor Nanning. Dann hob sie den triefenden Vogel an ihm vorbei und legte ihn in die Schüssel. »Rupf den mal, aber draußen.« Nanning sah zu Ena, die mit der tropfenden Zange auf ihn zeigte. Er verkniff sich jedes weitere Wort, schnappte sich die Schüssel und ging durch die Waschküche in den Hof. Auf der Bank zwischen den Küchenfenstern machte er sich daran, den Vogel zu rupfen. Die Federn, die so nass, ganz kümmerlich aussahen, ließ er in die Schüssel fallen. Tante Ena öffnete die Tür, sah sich um und setzte sich zu ihm. Minutenlang saß sie nur neben ihm. Er spürte ihren Blick auf sich und auch auf dem Vogel, der mit abnehmendem Federkleid immer blasser und magerer aussah. Als hätte sie getrockneten Leim an den Händen, den sie abzustreifen versuchte, rieb Tante Ena sich die Hände über dem Schoß. »Tessa hat dich weggejagt, oder?« Nanning vergewisserte sich kurz, ob die Küchenfenster offen waren. Sie waren geschlossen.
»Woher weißt du das?«
»Weil ich eins und eins zusammenzählen kann.«
»Mutter darf das nicht wissen.«
Nanning konzentrierte sich weiter auf den Kiebitz. »So?«
»Sonst telefoniert sie nochmal mit Dr. Schneider.«
Er spürte Enas Nicken, ohne es zu sehen, genauso wie sie über die Schar Hühner blickte. »Kein Hühnerfutter mehr und dann keine Butter und keine Milch. Sie wird doch danach fragen.«
»Ich denk mir was aus.
Kannst du so eine Lügerei durchhalten?« Nanning hielt kurz inne.
»Weiß nicht.
Ich glaube, ich muss mir was ausdenken.«
»Und was?«
»Wenn ich das wüsste. Aber viel schlimmer ist, Hille kann ja mit ihrem Baby nicht die ganze Zeit nur Kartoffelsuppe essen.« Nanning rutschte mit dem Po an den Rand der Bank. Sein Hinterkopf berührte die Backsteinwand. Mit der soeben gerupften Feder zeigte er auf die Kaninchenstelle.
»Ich denk schon die ganze Zeit, wo ich was herkrieg. Die brauchen wir für'n Winter. Ich muss Wilde fangen.«
»Kannst du wilde Karnickel fangen?«
»Ja, glaub ich.«
»Fleisch ist sogar besser als Butter.« Nanning musste grinsen und sagte, »Kanonen statt Butter.« »Wo hast du denn das her?«
»Von Pimpfen.«
Ena hatte sich leicht vorgebeugt, lehnte sich nun wieder zurück. »Dachte schon von deiner Mutter.«
»Auch.«
Er rupfte weiter, die letzten Federn eine nach der anderen. »Und wenn die Schafe lammen, gibt's Milch. Aber muss das Schaf herholen zum Melken. Geht das?«
»Ja, glaub ich. Und Schollen.«
»Wie geht das?«
»Mit'm Prägen.«
Nanning tat so, als spieße er etwas am Boden auf. Zack.
»Oder mit nackten Füßen im Wasser rumpetten. Und wenn was zuckt, draufbleiben.«
Ena schüttelte sich demonstrativ neben ihm. »Oha, wenn was zuckt, draufbleiben könnte ich nicht.
Oder mit'm Wattwurm rausangeln, geht auch.«
»Und Eier?«
»Mutter braucht Eiweiß.« »Hühnerfutter?«
»Ja.«
»Woher?«
Die letzte Feder glitt in die Schüssel. Der tote Kiebitz mit dem verrenkten Flügel gab ein trauriges Bild ab.
»Weiß nicht.«
Tante Ina stand auf und nahm Nanning den Vogel ab.
»Denn wollen wir sehen.«
Sie saßen zusammen am Tisch. Ina füllte Suppe auf die Teller und die Mutter ermahnte Macker wie üblich, aufrecht zu sitzen. Mit einem Seitenblick versicherte Nanning sich, dass Macca, so wie immer, prüfte, ob er denn gerade saß. »Und die Hände, Dankwart, das möchte ich nicht ständig wiederholen.« Maccas Hände krochen unter dem Tisch hervor und ruhten vorerst darauf. Der erste gefüllte Teller ging an Nannings Mutter. »So, Kiebitzsuppe mit Rübeneinlage und Kiebitzeiern«, sagte Ena und reichte Nanning den zweiten Teller an. »Sag mal, mein Jäger, warst du den ganzen Tag unterwegs?« Nanning war so fixiert auf den Teller mit dem von ihm erlegten Kiebitz gewesen, dass er noch einmal zur Tante aufsah. Hatte sie ihm zugezwinkert?
»Ja.«
Die Hitze des Suppendampfes stieg ihm wohltuend ins Gesicht. »Und Schule?«
»Geht ja nicht.«
»Und gestern?« Macca hatte kaum den Teller vor sich stehen, als auch schon sein Löffel harpunengleich in die Suppe patschte. »Dankwart!« Ohne den Löffel herauszuziehen, legte Macca die Hände gerade wie Lineale neben seinen Teller und drückte den Rücken durch. Tante Ena hatte kurz innegehalten, sie stellte ihren Teller ab und räusperte sich.
»Und gestern? Schule?«
»Auch nicht.«
Sie holte ihren Löffel vom Herd, legte ihn neben den Teller und setzte sich.
»Und den Tag davor?«
»Nee.«
»Gesegnete Mahlzeit«, sagte Nannings Mutter.
Maccas Löffel war der erste, der seinen Weg in den Mund fand. Noch während er das Kiebitzfleisch kaute, sagte er: »Suppe mit Fleisch«, und griente zufrieden. Tante Enas freie Hand landete mitten zwischen dem Geschirr auf dem Tisch. »Nanning geht die ganze Zeit nicht zur Schule. Hast du das gewusst, Hille?« Mutters Gesicht, das zuvor noch ganz auf das Essen konzentriert gewesen war, wirkte jetzt besorgt. »Hätte ich wissen müssen. Oh Gott, Ena!« Die Mutter fasste den Unterarm ihrer Schwester, der noch immer auf dem Tisch lag. »Als ob mein Kopf die Gegenwart und Zukunft einfach ausschaltet.« Nanning hatte das Gefühl, etwas beitragen zu müssen. »Ich lerne, wie man Kartoffeln setzt.« Tante Enas mahnender Zeigefinger wackelte hin und her. »So, und lernst du auch, was ein Zentner Kartoffeln kostet, wenn das Pfund 60 Pfennig ist?« Nanning winkte mit dem Löffel ab. Suppentropfen flogen ihm ins Gesicht. »Das lerne ich nebenbei. Ich muss gucken, dass wir genug zu essen kriegen.« »Nein, Nanning, ich werde nur noch Wassersuppe essen, solange du die Schule schwänzt und in Hamburg dann durch die Prüfung fürs Gymnasium fällst.« Um zu unterstreichen, was sie sagte, schob Nannings Mutter ihren Teller einige Zentimeter von sich. Die Erwähnung Hamburgs löste in Nanning das Gefühl aus, als hätte ihn jemand in den Kartoffelkeller geschubst und die Luke zugeschlagen. »Ich will nicht nach Hamburg!« Er rückte so weit vor, dass er nun fast vor seinem Stuhl stand. »Da ist alles zerbombt und ich kenn keinen. Deinen Vater.« Seine Mutter fuhr nun doch fort zu essen und bedeutete ihm mit einer Abwärtsbewegung des Löffels, sich richtig hinzusetzen. »Den kenne ich bald auch nicht mehr. Ich kenne da keinen. Und die lachen mich schon wegen meinen Namen aus. Du hast mich gehört.« Während Nanning in sich zusammensackte, schienen die weiteren Löffel Suppe der Mutter zu alter Kraft zu verhelfen. »Du gehst morgen zur Schule«, sagte sie bestimmt. »Hermann muss auch nicht. Ich red mit seinem Opa«, schaltete sich Ena ein. Die Blicke wanderten zu Macka, der die Suppe direkt vom Teller schlürfte. Sein Gesicht drohte komplett hinter der Unterseite seines Tellers zu verschwinden, je höher er ihn hielt. Aus seinen Mundwinkeln rann es das Kinn hinab. Nanning und Ena sahen zu, wie die Mutter Macka den Teller abzunehmen versuchte und ihm lautstark damit drohte, ohne auch nur einen weiteren Löffel Suppe ins Bett zu müssen. Nanning beugte sich vorwurfsvoll zu seiner Tante. »Da hast du dir ja was Dolles ausgedacht. Vielen Dank.« Ging man von Nannings und Hermanns Elternhäusern den Weg in Richtung Dorfmitte hinunter, gabelte er sich. Linke Hand kam man an Thewe Bäcker und gegenüber der Backstube am Hotel Möhring vorbei. Gleich dahinter stand die Schule. Nanning blieb, wie so oft, an der Gabelung stehen und sah in die andere Richtung, nach rechts, wo der Pfad zur Norddorfer Marsch hinabführte. In der Ferne dahinter, einen leichten Bogen schlagend, die Odde. Und im Osten, in der diesigen Luft wie eine Fata Morgana wirkend, die Insel Föhr. Ein Schwarm Alpenstrandläufer über dem Watt hatte Nannings Aufmerksamkeit erregt. In perfekter Abstimmung drehte sich der Schwarm aus Tausenden der kleinen Vögel zu einer Seite, zog sich auseinander, nur um abrupt Formation und Flugrichtung zu ändern und schließlich wie ein ausgeworfenes, engmaschiges Netz vor der Nordspitze der Insel zu landen. »Hä?« machte Hermann, der einige Meter vor Nanning stehen blieb und sich umdrehte, und Nanning damit aus seiner Betrachtung der Vögel riss. Nanning schloss zu ihm auf, Bücher und Stifte klapperten gegen die Innenseite seines Ranzens aus Presspappe. »Wenn ich nach Hamburg soll, kommst du denn mit?« »Nach Hamburg? Da kenne ich keinen. Ich gehe nach New York.« »Ach, und da kennst wen«, sagte Nanning in herausforderndem Ton. Sie waren auf Höhe der Bäckerei. Durch die Fensterfront war ein Foto Adolf Hitlers an der Wand zu sehen. Gegenüber das Hotel, dessen Zimmerfenster seit langem von niemand anderem als dem Besitzer geöffnet wurden, um zu lüften. Erk, Theo, Manfred, Bruder, die sind alle nach Little Amrum auf Long Island. Nanning blieb kurz stehen, lief dann wieder los. »Ja, wenn du groß bist. Aber jetzt Hamburg wegen Oberschule.« Jetzt war es Hermann, der stehen blieb und sichtlich nachdachte. »Oberschule? Opa Arjan sagt auch immer, ich soll zur Oberschule. Mal gucken. Sie kam an der Schulglocke an, die unter einem ein paar Quadratmeter großen, von Balken getragenen Dach hing. Die Schulglocke klang heller als die Glocke der Feuerwehr.
»Kannst du mir beibringen, wie man Karnickel zu fassen kriegt?«
»Wofür?« Hermann schien abgelenkt.
»Dass meine Mutter mit ihrem Bauch was Fleisch kriegt.«
»Ja, mal sehen.« Nanning folgte dem Blick seines Freundes. An der Längsseite der Schule, dort wo es ins Gebäude hineinging, hatten sich zwei Gruppen Kinder versammelt. Als die beiden sich näherten, erkannten sie unmittelbar vor dem Schultor ihre Schulkameraden. 23 Kinder, wenn niemand fehlte. Ihnen standen fast doppelt so viele fremde Kinder gegenüber. Wie die Amrumer waren auch sie unterschiedlichen Alters. Was sie dagegen aber zusammengehörend, fast schon uniformiert wirken ließ, war ihre Kleidung. Insgesamt zu große und zu dicke Klamotten. Darin sahen die Kinder so aus, als hätte der Frühlingsbeginn sie komplett überrumpelt. Und nun würde es bald schon Sommer sein, dachte Nanning.
Alles Flüchtlinge. Die wollen in unsere Schule. Lass sie doch. Wenn wir keine Schule mehr haben, musst du nicht nach Hamburg.
Der alte Schuldiener mit dem trüben Auge ging an den beiden vorbei und schlug die Glocke.
Verdutzt sah Nanning Hermann an. Von dieser Seite hatte er das noch gar nicht betrachtet.
»Nee«, dachte Nanning, »hier geht's ums Prinzip. Bist du verrückt? Das ist eine Amrumer-Schule. Das ist unsere Schule.«
Hermann zuckte mit den Schultern.
»Wenn wir drin sind, ist die Schule voll.«
Die Norddorfer Kinder teilten sich vor Richard Peters, der in ihrer Mitte alle anderen überragte und die Flüchtlingskinder anraunzte.
»Verpisst euch! Los!«
Richard war bereits 14 und nicht nur groß, sondern ebenso kräftig. Und zu Nannings Leidwesen hatte er ausgerechnet ihn auf dem Kieker. Gut 2 Jahre zuvor hatte das auf einmal begonnen. Soweit Nanning sich erinnern konnte, hatte es keinen bestimmten Auslöser gegeben. Seiner Meinung nach musste Richard Peters eines Morgens aufgestanden sein und ganz einfach entschieden haben, Nanning von nun an zu piesacken.
»Ihr könnt euren Arsch voll kriegen.«
Der Block der Flüchtlingskinder schwieg, war aber offensichtlich nicht sehr beeindruckt. Nanning sprang Richard Peters zur Seite.
»Das ist eine Schule für uns hier, für die Amrumer!«
Richard Peters versuchte, Nanning fortzuschieben, doch der duckte sich weg. Er spuckte die Worte aus, die ganz plötzlich in seinem Mund lagen.
»Das ist eine Schule für Amrumer und nicht für Polacken, die vor Angst in die Hose kacken!«
Ausmaß und Lautstärke des Gelächters überraschten Nanning. Alle lachten sie. Alle. Auch die Mädchen. Aus vollem Hals. Selbst Richard Peters feixte. Dann stürzten sich auch schon die fremden Kinder auf Nanning und die anderen. Chaos brach aus. Überall schreiende Jungs, die sich in den Schwitzkasten nahmen, versuchten einander die Beine wegzutreten, übereinander fielen und am Boden weiterrangen. Nanning, unvorbereitet und nicht auf der Hut, wäre um ein Haar mit dem Hinterkopf auf den Absatz der Schultür geknallt, als 2 der Flüchtlingsjungen ihn umrannten. Einer von ihnen schlug dabei nach ihm. Die Fingerknöchel des Jungen berührten seine Wange zwar, durch seine Rückwärtsbewegung glich es jedoch eher einem Streifen als einem Faustschlag. Auf dem Boden zog Nanning schützend die Beine an den Körper. Lehrer Simonischeks helle Stimme war zu hören.
»Schluss! Schluss! Schluss!«
Nanning trat zu, um sich Luft zu verschaffen. Plötzlich war da Hermann. Er stieß einen der Jungen weg. Den anderen packte er am Schlawittchen und riss ihn von Nanning runter, sodass er davontorkelte, wild mit den Armen rudernd, um nicht selbst auch hinzufallen. Hermann zog Nanning auf die Beine, der seinem Freund dankend zunickte.
»Aufhören! Aufhören!« schrie Simonischek.
Nanning sah ihn, wie er in dem Durcheinander umherhetzte und wahllos mit seinem Rohrstock um sich schlug. Hinter ihm lief ein anderer Mann her, dicklich, mit schwarzem Schnauzbart.
»Kinder, nun seid doch vernünftig«, rief dieser mit erhobener, aber weicher, fremdklingender Stimme.
Dazu machte er Handbewegungen, als wären die Jungs nur etwas zu laut und würden sich nicht etwa aneinander reißend und sich würgend auf dem Boden wälzen.
»Ich setz euch alle eine Klasse runter!«
»Nun seid doch vernünftig!«
Durch weiter beharrlichen Einsatz von Simonischeks Rohrstock gelang es den beiden Lehrern, Nanning nahm zumindest an, dass es sich bei dem anderen Mann um den Lehrer der Flüchtlingskinder handelte, die Auswärtigen und die Amrumer-Kinder voneinander zu trennen. Die Lehrer verlangten eine Erklärung. »Alles nur wegen dem da!« Nanning sah einen der Flüchtlingsjungen mit dem Finger auf sich zeigen. Und da dämmerte es ihm. Nicht in der äußeren Erscheinung, die war sauberer, weniger abgekämpft als damals. Am Blick des Jungen erkannte er ihn wieder. Es war der Junge, der von Boy Krögers Wagen herunter scheinbar in Nanning hineingesehen hatte, die Häme, die er empfand, erkannt hatte. Weil der gesagt hat, wir sind Polacken, die kacken. Mit ausgefahrenen Ellbogen arbeitete sich Richard in die erste Reihe vor. Der schreit nur so rum, dass keiner merkt, dass er auch kein Amrumer ist. Der ist aus Hamburg. Mach mal rüber zu denen. Richard versetzte Nanning einen Stoß und der stolperte auf die Flüchtlinge zu. Das ist auch einer vom Festland. Ist doch egal, rief Hermann dazwischen, wurde aber von Richard nicht beachtet. Wie die da, von Hamburg und heißt Hagener, schrie Richard. Er hatte zuerst auf die Flüchtlingskinder gezeigt, jetzt wies er auf Nanning, der daraufhin beinahe die Hände gehoben hätte, so als würde Richard Peters mit einem Pistolenlauf anstelle eines Fingers auf ihn deuten. Diesen Rufmord, das Wort hatte er mal bei seiner Mutter aufgeschnappt, konnte er unmöglich auf sich sitzen lassen, schon gar nicht vor der versammelten Kinderschaft Norddorfs. Nanning stieß Richard mit beiden Händen in die Brust, aber der machte nur einen kurzen Schritt zurück. Trotzdem ging Simonischek dazwischen und hielt die Streithähne auf Abstand. »Ich bin Amrumer. Ich heiß Nanning.« Nanning stemmte sich gegen Simonischeks Hand. »Du kannst ein Schwein auch eine Kuh nennen. Das bleibt doch immer ein Schwein.« Einige der Amrumer kicherten. Selbst ein paar der Flüchtlingskinder lachten über Richards Spruch. Nanning spürte, dass ihm die Tränen kamen. Er stieß die Hand des Lehrers weg, drehte sich abrupt um und ging davon. Die Fäuste geballt, zwang er die Tränen dahin zurück, wo sie herkamen. Am Rande der Marsch zog er die Schuhe aus, verknotete die Schnürsenkel und hängte sie sich um den Nacken. Barfuß betrat er die Salzwiesen, und mit jedem feucht knatschenden Schritt verhallte das Gelächter der anderen Kinder ein klein wenig mehr. Das Wasser zog sich in die Priele zurück. So zügig die Flut eintrat, die schon viele Leichtsinnige und Unkundige im Watt überrascht hatte, so quälend langsam kam einem normalerweise das Abfließen des Wassers vor. Erst wenn man sich die Zeit nahm und darauf einließ, dass die Gezeiten ebenso langsam wie unerbittlich abliefen, wurde das Zurückweichen des Wassers und das Bloßlegen des feucht schimmernden Meeresbodens mit dem Auge sichtbar. Lange saß Nanning da und sah dem Gang der Ebbe geduldig zu. »Von wem man abstammt, darauf kommt es an.« Er hatte wirklich nicht davon erzählen wollen, was auf dem Schulhof vorgefallen war, aber natürlich hatten Tante Ena und seine Mutter sofort gespürt, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Zum wiederholten Mal hatte er nicht dicht halten können. Und das, obwohl er es sich dieses Mal fest vorgenommen hatte, um seiner Mutter keine Sorgen zu machen. Aber auch, weil er nicht schwächlich wirken wollte. Ein Versorger konnte sich das nicht erlauben. Nanning hatte erwartet, dass seine Mutter sofort wieder aufspringen, sich ihren Mantel nehmen und zur Schule marschieren würde, um Herrn Simonischek in irgendeiner Form die Hölle heiß zu machen und mit dem Ortsgruppenleiter zu drohen. Und tatsächlich sprang sie auf. Tante Ena war sofort mit ausgebreiteten Armen zur Stelle, um ihre Schwester im Falle eines jähen Schwächeanfalls aufzufangen. Anstatt aber zu gehen, sagte sie Nanning, er solle mit in die Dörnsk, die gute Stube, kommen.
Torben Kessler mit der dritten Folge aus dem Roman Amrum von Hark Bohm und Philipp Winkler. Das Buch ist im Ullstein Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Das Bundeskabinett berät heute über die geplante Krankenhausreform von Gesundheitsminister Lauterbach. Im Kern geht es dabei darum, dass die Krankenhäuser anders finanziert werden sollen. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Statt pro Behandlung bezahlt zu werden wie bisher, sollen sie in Zukunft den Großteil des Geldes dafür bekommen, dass sie etwa genügend Personal oder bestimmte medizinische Geräte bereithalten. Außerdem will Bundesgesundheitsminister Lauterbach mit der Reform dafür sorgen, dass Patientinnen und Patienten besser versorgt werden. Dafür setzt er auch auf mehr Spezialisierung. Die Idee dahinter, je häufiger ein Krankenhaus zum Beispiel bestimmte Operationen durchführt, desto mehr Routine gibt es und umso höher wird die Qualität. Grundsätzlich teilen auch die Länder die Idee der Reform. Sie kritisieren aber noch einige Details. Unter anderem finden sie, dass der Bund den Ländern zu strenge Vorgaben macht. Außerdem bemängeln die Länder, dass sie die Folgen der Reform noch nicht abschätzen können. Etwa, ob es den Kliniken danach wirklich finanziell besser geht.